ARD. SWR 2 Forum.
Gerichte, Parlamente, Gesellschaft, wie macht man die Demokratie wetterfest? Mein Name ist Klaus Heinrich. Die Bundesrepublik ist eine sogenannte wehrhafte Demokratie. Das Grundgesetz ist von dem Gedanken durchdrungen, dass sich die Demokraten gegen ihre Feinde zur Wehr setzen können und auch müssen. Nie wieder sollen ihre Gegner demokratische Organe und Verfahren, die Rechtsstaatlichkeit und die unveräußerlichen Menschenrechte außer Kraft setzen können, so wie das die Nazis getan haben. Zur Strategie von Rechtspopulisten europaweit gehört es aber, die Gesellschaften zu spalten, Sand ins Getriebe der Parlamente zu streuen und die Unabhängigkeit der Justiz außer Kraft zu setzen. Was also tun, wenn eine Partei wie die AfD, die in Teilen unter Extremismusverdacht steht, bei Wahlen gewinnt? Können demokratische Institutionen besser geschützt werden? Ist ein AfD-Verbot als letztes Mittel eine Option? Darüber diskutiere ich in diesem SWR2-Forum mit Hanna Beck. Sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet für das Diskussionsforum Verfassungsblock. Mit Professor Dr. Friedhelm Hufen, er ist Jurist an der Universität Mainz, und Professor Dr. Uwe Jun, Politikwissenschaftler an der Universität Trier-Jun. Bevor wir in diesem SWR2-Forum über mögliche Gefährdungen der bundesrepublikanischen Demokratie von innen diskutieren, eine Frage an den Politikwissenschaftler aus aktuellem Anlass. Was gefährdet die Stabilität Deutschlands derzeit mehr? Die russische Abhöraktion bei der Bundeswehr, der sich daraus anschließenden Fragen zur Haltung des Bundeskanzlers zur Tauruslieferung an die Ukraine? Oder geht es doch um die Herausforderungen durch die populistischen Parteien vor den Landtagswahlen im Osten, unserem eigentlichen Thema?
Nun, nach allem, was wir wissen, ist es ja so, dass natürlich andere politische Systeme Demokratien versuchen schon zu destabilisieren. Das versuchen sie durch verschiedene Aktionen, indem sie auch Institutionen angreifen, indem sie Spionage betreiben und indem sie die Institutionen insgesamt und deren Vertrauen versuchen zu unterminieren. Aber man kann schon sagen, dass diese Versuche bisher von außen eine Demokratie zu destabilisieren auf Grenzen stoßen und dass von innen es dann wesentlich wahrscheinlicher ist, dass eine Demokratie destabilisiert ist. Das wissen übrigens auch die außenpolitischen Mächte und versuchen sich deswegen auch innenpolitische Freunde, wenn sie so wollen, oder diejenigen, die Unterstützung ihnen leisten, zu finden. Und daher kann man schon sagen, dass eben der Populismus oder insgesamt die inneren Kräfte destabilisierender und gefährlicher sind als das, was von außen derzeit kommt.
Frau Beck, Sie arbeiten am sogenannten Thüringen-Projekt des Verfassungsblock. Zunächst, der Verfassungsblock ist ein journalistisches und wissenschaftliches Forum zur Debatte von verfassungsrechtlichen Fragen. Beim Thüringen-Projekt befassen Sie sich mit der Frage, was passiert, wenn autoritär-populistische Parteien nach der Landtagswahl in Thüringen staatliche Machtmittel in die Hand bekommen. Aufgrund ihrer Szenarien ist die Demokratie in Thüringen gefährdet, wenn zum Beispiel die AfD unter Björn Höcke die Wahl gewinnt?
Ja, schönen Dank für die Einladung. Ich würde sagen, Demokratie ist gefährdet, wenn Björn Höcke Ministerpräsident wird. Wir schauen uns an, was passiert, wenn autoritär-populistische Kräfte staatliche Machtmittel in die Hand bekommen. Und die Merkmale dieser Kräfte oder dieser Akteure ist, dass sie ihre demokratischen Rechte dafür nutzen, um die demokratischen Rechte aller anderen Akteure auszuhöhlen. Und eine Regierungsbeteiligung oder sogar eine Regierung wäre ein solches staatliches Machtmittel, was Höcke gut nutzen könnte, um dieser Strategie zu folgen.
Was können denn, Nachfrage, die, sage ich mal, klassischen Parteien des erweiterten mittleren Spektrums tun, damit demokratische Institutionen auch unter einer Regierungsbeteiligung der AfD keinen Schaden nehmen in Thüringen?
Das wird sehr schwer werden, tatsächlich. Sie können zusammenarbeiten, aber als Opposition haben Sie nur bestimmte Befugnisse. Und wenn Herr Höcke tatsächlich eine absolute Mehrheit bekommen wird mit der AfD, dann wird es sehr schwer, dem entgegenzusteuern, dieser Aushöhlung der Demokratie. Und dann ist auch die Zivilgesellschaft gefragt. Also die demokratischen Parteien allein werden es dann meines Erachtens nicht schaffen können, die Aushöhlung der Demokratie aufzuhalten. Und es braucht natürlich auch eine funktionierende Justiz.
Das wollen wir diskutieren. Herr Hufen, Sie haben jüngst in einem langen Artikel in der FAZ diverse Szenarien durchgespielt, was eine Partei wie die AfD tatsächlich bewirken kann, auf der kommunalen, auf der Landes- und auf der Bundesebene. Ihr Fazit war ja nicht allzu viel. Ist unsere Demokratie denn immun?
Immun ist sie keinesfalls. Sie ist eine wehrhafte Demokratie. Sie muss immer wehrhaft bleiben. Und wir erleben ja gerade im Moment Szenarien, die es erforderlich machen, wirklich darüber nachzudenken. Aber insgesamt habe ich eine gute Botschaft. Die AfD und andere radikale Parteien oder populistische Politiker können viel Unheil anrichten. Aber wir sind nicht in einer Situation wie vor Weimar, vor der Nazizeit 1933, als es also gelungen ist, über eine Minderheitenregierung praktisch eine Diktatur herbeizuführen. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes von 1949 haben sehr gut nachgedacht und sie haben sehr gute institutionelle Sicherungen eingebaut, einschließlich dessen, was ich streitbare Demokratie nenne. Ich nenne sie übrigens lieber streitbar, denn streitbar ist aktiv. Wir müssen aktiv vorgehen. Wir dürfen uns nicht in eine Defensive der Wehrhaftigkeit drängen lassen. Aber soweit, ich sehe eigentlich keine Weimar-Gefahr. Aber in Thüringen könnte eine Menge passieren. Aber ein Ministerpräsident Höcke wäre auch verfassungsrechtlich in vielfacher Weise gebunden. Und solange diese Mechanismen funktionieren, kann von Aushöhlung oder gar einer Diktatur nicht die Rede sein.
Wir wollen das nachher prüfen für die Bundeslandesebene, für die Kommunalebene. Jetzt nochmal meine Nachfrage. Gibt es denn aus Ihrer Sicht, Herr Hufen, Dinge, die jetzt noch getan werden müssten vor der Europawahl, vor den wichtigen Landtagswahlen im Osten?
Also Dinge, die sofort passieren müssen, ist, dass vor allen Dingen auf politischer Ebene man sich klar ist und die Mechanismen auch durchspricht. Wie verhindern wir, dass es eine Minderheitenregierung gibt? Da kann man ja Absprachen treffen. Es darf nicht das passieren, was in Pirna passiert ist, dass sich zwei demokratische Kandidaten gegen einen Rechtsradikalen kandidiert haben und dann beide verloren haben und der Rechtsradikale wurde gewählt. Das ist also eher auf politischer Ebene, was passieren muss. Konkret nachdenken müssen wir vor allen Dingen über eine Absicherung der Verfassungsgerichtsbarkeit. Verfassungsfeinde ändern als erstes neben der Polizei die Gerichtsbarkeit. Und da zeigen Beispiele in Ungarn und Polen, wie dringend das ist. Und ich verstehe auch nicht, dass das im Moment blockiert wird. Darüber muss dringend nachgedacht werden, ohne allerdings neue Blockademöglichkeiten zu schaffen.
Die CDU hat abgelehnt, darüber zu reden, um das noch nachzuberichten. Herr Juhn, Sie beschäftigen sich als Politikwissenschaftler mit dem politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Wie wetterfest ist denn die Demokratie aus Ihrer Sicht?
Sie ist relativ wetterfest. Ich würde Herrn Hufen insofern zustimmen, dass wir ja die wehrhafte Demokratie, die aktiv sich versucht, gegen Feinde zu wehren, etabliert haben im Grundgesetz und dass wir auch nach wie vor sehen, dass es viele Parteien gibt, die hinter dieser Demokratie stehen und dass auch viele Bürgerinnen und Bürger nach wie vor hinter dieser Demokratie stehen. Wir erleben eigentlich bei allen Umfragen und bei allen Daten, die wir diesbezüglich zur Verfügung haben, dass die Mehrheit in Deutschland klar auf Seiten der Demokratie steht. Das ist zwar immer mal wieder Skepsis gibt und eine gewisse Sorge und auch eine gewisse Ablehnung bestimmter Politikinhalte. Das ist üblich, aber wir sehen in keinem einzigen Datum, zumindest bundesweit, dass wir nicht eine klare Zustimmung für die Demokratie sehen, finden. Und das macht uns erstmal Mut. Und daran kann man übrigens auch erkennen, und das ist auch ein großer Unterschied zu Weimar, Herr Hufen hat darauf hingewiesen, dass bei uns die Demokratie in der Bevölkerung breit verankert ist. Und das war in Weimar halt nicht der Fall. Da gingen eben nicht viele für die Demokratie auf die Straße, wie wir es ja derzeit hoffnungsvoll dann sehen können.
Gibt es einen Unterschied zwischen Ost und West?
Wir sehen natürlich, dass die Demokratie im Westen gefestigter ist. Das ist aber klar, weil sie halt hier schon viel länger besteht, weil wir uns mit den Institutionen der Demokratie vertraut machen konnten, weil wir zu den Parteien eine größere Bindung im Westen sehen, als wir das im Osten Deutschlands sehen, wo eben neuere Parteien viel bessere Chancen haben, schnell zu Erfolgen zu kommen. Und daher sehen wir natürlich da eine Differenz. Übrigens auch, was die Demokratiezufriedenheit betrifft, die ist im Westen Deutschlands um einiges höher als im Osten Deutschlands. Mhm. Es gibt immer noch viele Bedenken im Osten Deutschlands, dass man doch nur Bürger zweiter Klasse ist oder Land zweiter Klasse, eben nicht aufgeschlossen hat, auch ökonomisch, sozial zum Westen und das eben nach 35 Jahren fast der deutschen Einheit und das stört dann auch viele im Osten Deutschlands.
Die AfD hat ja an diesem Wochenende, Frau Beck, erneut einen Bürgermeisterposten gewonnen, nämlich im sächsischen Großschirmer. Nicht der erste Sieg der AfD auf kommunaler Ebene, aber diesmal gibt es eigentlich schon gar keinen Aufschrei mehr. Man gewöhnt sich schon scheinbar ein bisschen daran. Ihre Beobachtung, glauben Sie, dass Bürgermeister und Landräte im Zweifel einiges anstellen können auf der kommunalen Ebene?
Also sie können einiges anstellen, vor allen Dingen, wenn sie bestimmte Ämter mit autoritär-populistischen Kräften zu besetzen. Es gibt tatsächlich Fälle, also Szenarien, die wir untersuchen, die bereits eingetreten sind. So hat beispielsweise der AfD-Landrat Sesselmann in Sonneberg sinnentleerte Projektanträge gestellt, sodass dann die Bundesschaltstelle zum Beispiel die Demokratiekonferenz dort absagen musste. Also man kann die demokratischen Rechte, die man hat, so missbrauchen und trotzdem kein Recht und Gesetz brechen, sodass der Demokratie dadurch Schaden erfährt.
So durch Ordnungsanweisungen des Bürgermeisters beispielsweise, indem er Veranstaltungen nicht zulässt, oder wie macht er das?
Na, zum Beispiel, indem man einfach Projektanträge, die man als Bürgermeister stellt, einfach sinnentleert stellt oder bestimmte Formalien nicht erfüllt.
Mhm. Herr Hufen, gibt es denn auf der kommunalen Ebene, damit haben Sie sich ja auch beschäftigt, wichtige Politikfelder, in denen, sagen wir mal, extremistische Politiker Schaden anrichten können, jenseits des offenen Gesetzesbruchs, das ist klar?
Sie können, wie wir gerade gehört haben, sehr wohl Schaden anrichten. Sie können Verzögerungen eintreten lassen. Sie können Programme stoppen. Sie können aus Verträgen aussteigen, wenn die ausgelaufen sind. Aber auch hier, wir sprechen zwar von Selbstverwaltung der Gemeinden und Städte, aber die kommunale Macht in Wirklichkeit ist doch sehr begrenzt. Auch ein Oberbürgermeister steht unter Staatsaufsicht. Er steht in den staatlichen Angelegenheiten, die er hat, also alles, was mit Polizeiordnung und so weiter zu tun hat, sogar unter Fachaufsicht des zuständigen Ministeriums bzw. Landratsamtes. Ein Bürgermeister kann sehr viel Sand ins Getriebe streuen, er kann Mittel kürzen, er kann versuchen, Säle und öffentliche Einrichtungen so zu steuern, dass nur Rechtsradikale hineinkommen, aber auch das ist sehr begrenzt durch das Parteiengesetz, durch die Gemeindeordnung und so weiter, ist also auch in vielfacher Seite gebunden. Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, alles ist geregelt, also alles ist gut. Wir müssen aufpassen, dass es zu solchen Situationen nicht kommt. Frau Beck hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir im Rechtsamt der Städte, in den Bauausschüssen der Städte sehr viel indirekten Einfluss haben. Man kann beispielsweise Baupläne für Flüchtlingsheime verhindern und so weiter. Mhm. Man kann Förderprogramme für antirassistische Bildungsprogramme kürzen oder ganz verbieten, wie das in Pirna schon passiert ist. Also das sind Dinge, die sehr unangenehm sind. Aber wir haben doch nicht etwa Keimzellen einer Diktatur zu erwarten, auch wenn einzelne Bürgermeister oder Gemeinderatsmitglieder Mehrheiten einer radikalen Partei zugehören.
Bürgermeister und Landräte sind ja politische Beamte, häufig. Der Verfassungsschutz kann mit seiner Expertise theoretisch den Daumen senken, Herr Jun. Steht denn dem AfD-Bürgermeister unter ganz besonderer Beobachtung? Wir hatten ja jetzt große Aufregung, als der erste Bürgermeister und der erste Landrat in Sachsen-Anhalt, glaube ich, war es, unter Thüringen gewählt wurde.
Ja klar, es ist natürlich so, dass etwa Landesverbände ja als gesichert rechtsextremistisch gelten, der AfD. Damit sind die Handlungsmöglichkeiten noch mal größer, eben diese Mitglieder der Partei zu beobachten und Verfassungsschutzmechanismen wirken zu lassen. Mhm. Und eben auch sie möglicherweise, wenn denn ein Verstoß gegen bestimmte Grundsätze auch der Landesverfassungen festgestellt werden kann, sie als politische Beamte zu entlassen. Zuständig sind dann eben hier beispielsweise die Innenministerien, also in Sachsen-Anhalt oder Thüringen oder Sachsen, der Innenminister und seine Behörden. Und die müssen dann eben dafür Sorge tragen. Also die Möglichkeit gibt es schon. Sollten sich eindeutige Verstöße gegen Landesverfassungen finden, dass eben hier die Innenministerien tätig werden. Aber man muss eben auch zubilligen, dass eben auch die Vertreter, also die Vertreter, die eben gewählt worden sind, natürlich den Rechtsweg ebenso beschreiten können. Dagegen ist erstmal ja grundsätzlich nichts zu sagen.
Das ist genau das Problem. Wir reden viel zu wenig darüber, dass autoritär-populistische Parteien formal legalistisch vorgehen. Das heißt, es gibt oft ein Beweisproblem. Man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie Recht und Gesetz brechen, weil sie dies nicht tun. Sie bewegen sich auf diesen Pfaden. Und besteht dann eben wenig Handlungsbedarf. Und das zweite Problem ist, dass man eben dadurch häufig auch viel zu spät merkt, dass Demokratie und Rechtsstaat ausgehöhlt werden.
Dann ist es ein politisches Problem, kein juristisches oder keins der demokratischen Architektur?
Ich würde sagen, es ist ein Mischproblem, weil ja der Geist der Verfassung eben durch diese Akteure nicht befolgt wird. Also sie benutzen die Verfassung für im Prinzip antidemokratische Strategien.
Und dagegen kann man doch nur politisch vorgehen.
Man kann auch tatsächlich institutionell noch was machen. Genau, es gibt das Problem in Thüringen, dass in der nächsten Legislaturperiode alle VerfassungsrichterInnen neu gewählt werden müssen. Die AfD hat zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich die Sperrminorität. Das heißt, sie kann die Wahl jedes Verfassungsrichters und jeder Verfassungsrichterin blockieren. dann besteht sozusagen die Gefahr, dass der Verfassungsgerichtshof, wenn das so weitergetragen wird und irgendwann die Interimsregelung nicht mehr greift, funktionsunfähig wird. Diesem Problem könnte man entgehen, indem man ein Auffanggremium schafft, also zum Beispiel den Verfassungsgerichtshof in Thüringen mit einem Selbstergänzungsrecht ausstattet, wodurch die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter, falls es zu einer solchen politischen Blockade über längere Zeit kommt, ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger selbst wählen könnten. Also es gibt in einigen Fällen tatsächlich Möglichkeiten, die Institutionen zu stärken.
Herr Hufen, was halten Sie von so einem Vorschlag?
Ja, also da müssen wir sehr vorsichtig sein. Verfassungsrichter müssen ja von demokratisch legitimierten Organen bestimmt werden. Und ein nicht demokratisch legitimierter Richterwahlausschuss oder gar ein Selbstergänzungsrecht wäre hier schwierig. Aber Frau Beck hat natürlich insofern recht, solange die Mehrheiten noch da sind, muss jetzt dringend darüber nachgedacht werden, Verfahren, demokratisch abgesicherte Verfahren zu schaffen, dass Blockaden verhindert werden können. Man kann zum Beispiel eine Verfassungsänderung herbeiführen und das dann auch gleichzeitig demokratisch absichern. Man kann aber auf Gesetzesebene auch die Wahl der Verfassungsrichter so gestalten, dass eben Blockademöglichkeiten nicht bestehen. Das ist in allen Bundesländern ein Problem. In Bayern hatten wir ein ähnliches Problem, da werden die Richter im Block gewählt und es ist ein bisschen schwierig. Und das ist natürlich auch auf Bundesebene. Also hier müsste man dafür sorgen, dass in einzelnen Fällen nach Ablauf einer bestimmten Phase eine andere Mehrheit eben entscheiden kann oder eben ein Vorschlagsrecht des Ministerpräsidenten mit anschließender Wahl durch das gesamte Parlament mit einfacher Mehrheit kommt. Da gibt es Möglichkeiten, die haben ja die ehemalige Verfassungsrichterin Frau Britz und sehr gut herausgearbeitet.
Wir haben ja ein doppeltes Problem auf dem Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit, auf Bundesebene, wohl auch bei den meisten Ländern. Wenn Sie die Zusammenstellung eines solchen Verfassungsgerichts verändern wollen, also die Mitglieder dieser Richter, brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit, wenn die AfD oder welche Partei auch immer eine Eindrittel-Sperrminorität zustande bekommt, können keine Richter gewählt werden, das Gremium ist unvollständig. Zweites Problem, Gesetze werden mit einfacher Mehrheit gemacht in den Parlamenten. Da wäre es wiederum notwendig, sozusagen eine drohende Mehrheit einer extremistischen Partei im Parlament gäbe, dann wiederum dieses Gesetzesvorhaben, mögliche Reformen sattelfest zu machen. Sind wir da in einer Zwickmühle?
Also das ist ein großes Problem in der Tat. Man kann es in der Tat als Zwickmühle bezeichnen. Wir müssen dringend dafür sorgen, das ist ja das möglichste oder nächstliegende Szenario, dass im Bundestag, weniger im Bundesrat, aber im Bundestag, der wählt ja mit Zweidrittelmehrheit die Verfassungsrichter, dass da eine Sperrminorität zustande kommt. Und deswegen haben die Justizminister der Länder einen Vorschlag vorgelegt, dass wenn im Bundestag eine Sperre erfolgt, dann der Bundesrat mit dessen Mehrheit Verfassungsrichter wählen kann. Das ist ein sehr konstruktiver Vorschlag, über den man nachdenken kann. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht das Ganze en bloc jetzt in die Verfassung übernimmt. Denn das würde heißen, dass dann im Zweifelfall man wieder zwei Drittel braucht, um überhaupt wieder irgendwas zu ändern, wenn es wieder zu neuen Blockaden kommt. Also man muss da schon flexibel sein und sehr gut darüber nachdenken und darf nicht von vornherein alle Verfassungsänderungsvorschläge jetzt ablehnen. Es ist dringend, dass wir darüber nachdenken und nicht nur nachdenken, sondern dass zum Beispiel in Thüringen auch noch eine gesetzliche Änderung herbeigeführt wird, bevor diese Wahl jetzt stattfindet.
Ja, genau, das würde ich auch genauso sehen. Also man sollte gucken, dass man die Konsensusdemokratie ergänzt. Wir sind ja sehr stark auf Konsens bisher angewiesen gewesen. Und der Konsens hat auch eine wichtige Rolle im politischen System Deutschlands gespielt. Deswegen haben wir auch die Zweidrittelmehrheiten, weil wir wollten, dass eben die großen gesellschaftlichen politischen Kräfte zusammenkommen, um gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Und das müssen wir jetzt zum Teil ergänzen, indem wir eben sagen, wenn ein Konsens nicht mehr zustande kommt, müssen wir andere Lösungen treffen. Und da haben Sie einige Hufen genannt und Frau Beck hat auch einige genannt.
Kommen wir mal weg von den Verfassungsrichtern, gucken wir mal, über die kommunale Ebene haben wir ja schon gesprochen, was auf der Landesebene alles, ich sag mal, aus demokratisch mittiger Sicht schiefgehen kann. Da geht es ja nicht um Krieg und Frieden wie auf der Bundesebene, aber es werden Gesetze gemacht, es gibt Polizeiminister, es gibt Verfassungsgerichte, über die wir gerade schon gesprochen haben. Was können denn missgünstige Politiker an diesen entsprechenden Schalthebeln, Frau Beck, anstellen?
Da fällt mir zuerst die Landtagspräsidentin ein. Ja. Wenn die Landtagspräsidentin tatsächlich eine Person ist, die dann daran interessiert ist und autoritär-populistische Strategien verfolgt, dann kann sie tatsächlich dieses Amt nutzen, um zum Beispiel so eine Art Nebendiplomatie zu fahren. Sie kann zum Beispiel rechtsautoritäre IdeologInnen in den Landtag einladen und Vorträge halten lassen. Sie kann zum Beispiel völkische Heimatkunst in die Flure hängen. Sie kann zum Beispiel ins Ausland reisen und einen Mitarbeiter von Orbán treffen. Das darf sie alles, dazu ist sie befugt. Sie stellt auch den Landtagsdirektor, der eben auch ein politischer Beamter ist, und sie hat die Personalhoheit über die gesamte Landtagsverwaltung. Wir haben in Thüringen eine große Pensionierungswelle in den nächsten Jahren. Das heißt, viele Menschen aus der Verwaltung werden pensioniert. Da werden viele Stellen frei, die neu besetzt werden müssen. Wenn da eine autoritär-populistische Landtagspräsidentin sitzt, die in Zusammenarbeit mit dem Landtagsdirektor auch Ausschreibungen anpassen kann an ihre Leute zum Teil, dann kann es sein, dass sich die Fraktionen dann irgendwann fragen, wer da eigentlich in der Landtagsverwaltung ihre E-Mails mitliest. Wer die Räume freigibt oder eben nicht freigibt, wer die Termine an bestimmte Daten legt, wo man vielleicht nicht kann. Also man kann da, und zu der Landtagsverwaltung gehört auch der wissenschaftliche Dienst, auf den gerade die Oppositionsfraktionen angewiesen sind, weil sie eben nicht die Leute in den Ministerien haben, die ihnen zuarbeiten. Da das, kann man schon ordentlich Sand ins Getriebe streuen.
Das ist auf der Ebene des Landtagspräsidiums. Aber wenn beispielsweise Minister ins Spiel kommen, also wenn AfD-Politiker Minister werden, beispielsweise Innenminister, können ja Personalpolitik machen im Verfassungsschutz, in der Polizei. Welche Möglichkeiten hat ein Landesinnenminister? Wie weitreichend kann er regieren?
Ja, er kann recht weitgehend regieren. Innere Sicherheit, Polizei obliegt den Ländern. Das ist Ländersache. Das heißt, hier kann er sehr weitgehend die Geschicke bestimmen, kann vorgeben, nach welchen Prinzipien die Polizei arbeiten soll. Er kann sogar so weit gehen, dass er bestimmte Verfahren beeinflusst, an denen die Polizei arbeitet, also ins operative Geschäft der Polizei sich einmischen. Er hat also verschiedenste Möglichkeiten, hier zu regieren und eben auch, was den Landesverfassungsschutz betrifft. Das ist ja eine nachgeordnete Behörde des Innenministeriums. Auch dort könnte er dann über seinen Landesverfassungsschutz in Informationsdienste der anderen Landesverfassungsschutzdienste hineinkommen und dort Informationen abrufen. Und es wäre kaum denkbar oder kaum durchsetzbar, dass ein anderes Landesverfassungsschutzamt das verweigert, die Informationen, die eben beispielsweise dann aus Thüringen kommen. Also auch dort sehen wir, dass dann eben vielerlei Möglichkeiten diesbezüglich bestehen.
Und was errufen ist, wenn ein AfD-Politiker, sagen wir mal in Thüringen, Ministerpräsident wird, was kann der alles machen aufgrund der Machtstellung seines Amtes?
Ja, also Ministerpräsident und auch Innenminister, das wäre schon eine schlimme Konstellation. Aber zu Anfang muss ich sagen, es war den Nazis ja möglich, 1933, die waren ja in der Tat nur in der Staatskanzlei, im Reichskanzler. Dann hatten sie den Innenminister und sie hatten Goebbels mit seinem Rundfunk. Wir haben 16 Bundesländer, wir haben 16 Innenminister, also man müsste tatsächlich schon 16 Innenministerien erreichen, um wirklich die ganze Demokratie auf den Kopf zu stellen. Es ist in der Tat so, wir haben jetzt die ganze Zeit so geredet, als gäbe es schon eine von der AfD dominierte Regierung. Eine Regierungsbeteiligung scheint mir im Moment noch sehr viel gefährlicher, denn eine echte Mehrheit oder eine Minderheitenregierung, die wirklich tragen würde, die wäre ja auch sehr gebunden und auch in ihren Rechten sehr eingeschränkt. Herr Höcker hat gesagt, er würde den ZDF-Staatsvertrag oder andere Staatsverträge, Rundfunkstaatsverträge kündigen. Er würde sich sehr überlegen, was in Thüringen passieren würde, wenn die jungen Ärzte aus Erfurt nicht mehr übertragen würden und Ähnliches. Also er ist auch politisch wie auch rechtlich sehr stark gebunden. Kein Innenminister eines Landes könnte beispielsweise die Ausländerpolitik oder die Migrationspolitik des Bundes beeinflussen. Kein Ministerpräsident kann aus der EU austreten oder auch Ähnliches. Die Kompetenzordnung des Grundgesetzes, und das gehört zu den Vorkehrungen der Verfassungsväter und Mütter, die haben da sehr gut drüber nachgedacht. Und man muss in diesem Zusammenhang auch mal ein Plädoyer für den vielgescholtenen Bundesstaat, der in vielen ärgerlichen Positionen ist, hervorheben. Der Bundesstaat ist eine Freiheitssicherung. Das sind 16 Sicherheitsschlösser gegen grundlegende Änderung im Grundgesetz. Und also auch ein Ministerpräsident ist sehr stark gebunden. Er ist nur einer von vielen. Er hat viele Möglichkeiten im Innenbereich. Man müsste, sollte es Gott bewahre, zu einer Koalitionsregierung kommen, auf jeden Fall verhindern, dass ein AfD-Minister Innenminister würde. Das Kultusministerium wäre genauso gefährdet. Also, aber solange die demokratischen Parteien zusammenstehen und geschlossen auch gegen eine Minderheitenregierung Politik machen, würde es ja auch gar nicht gesichert sein, dass wir eine Parlamentspräsidentin aus diesem Lager haben. Ich bin jetzt nicht, ich habe nicht reingeguckt in die thüringische Verfassung, aber auch die Ministerpräsidentin, die Landtagspräsidentin in Thüringen wird von der Mehrheit gewählt. Da gibt es nur die Gewohnheit wahrscheinlich, dass es die jeweils stärkste Fraktion stellt. Das ist aber nur eine Gewohnheit, das steht nirgendwo fest drin. Ich weiß es nicht. Jedenfalls auch, das müsste ja nicht unbedingt passieren. Und die völkische Kunst im Landtag nun ja oder den Besuch bei Orbán, da gibt es schlimmere Dinge. Sie könnte natürlich als Parlamentspräsidentin viel Unheil anrichten, aber sie hätte Vizepräsidenten und Präsidentinnen, die das auch im Präsidium des Landtags mit kontrollieren könnten. Also auch da gibt es Mechanismen, die das alles ein bisschen einschränken.
Frau Beck.
Also die Geschäftsordnung des Thüringer Landtages ist sehr lang. Da steht zum Beispiel drin, dass der Alterspräsident die Sitzung leitet, in der die Landtagspräsidentin gewählt wird. Wenn dieser Alterspräsident von der AfD kommt oder einer anderen autoritär-populistischen Partei, wir betonen immer, das muss nicht nur die AfD sein, das kann auch jede andere Partei sein, die autoritär-populistisch agiert, dann kann es gut sein, dass dieser Alterspräsident die Geschäftsordnung eben anders auslegt, als die Mehrheit das tut. Und dann eben einen AfD-Kandidaten nach dem anderen aufstellt, bis dann immer noch keiner gewählt ist und er dann beschließt, nun, wenn von dieser stärksten Fraktion kein Landtagspräsident gewählt ist, dann kann sich der Landtag eben nicht konstituieren. Das ist der andere Punkt, den ich machen möchte. Björn Höcke und die Kollegen aus der AfD, die sind nicht daran interessiert, die Demokratie als stabiles System zu erhalten. Sie möchten die Demokratie aushöhlen. Das heißt, es würde ihnen meiner Meinung nach auch entgegenkommen, wenn sich Leute darüber aufregen, dass die jungen Ärzte aus Erfurt nicht mehr gesendet werden. Die sind an Chaos interessiert. Die wollen Sand ins Getriebe der demokratischen Institutionen streuen. Das hilft ihnen bei ihren Narrativen und um Wählerstimmen zu sammeln. Und ich finde ganz stark, dass wir nicht die Debatte um die autoritär-populistischen Parteien auf die Bundesebene beschränken dürfen. Dann trägt man die nämlich auf dem Rücken derer aus, die sich in den ostdeutschen Ländern seit Jahren für die Demokratie engagieren, die in einer Diktatur aufgewachsen sind und nun zum ersten Mal überlegen zu gehen.
Das tun wir auch nicht. Herr Jun.
Nein, aber man muss natürlich sagen, dass die Gefahr, und das ist klar, im Osten Deutschlands größer ist. Und da bin ich auch bei Herrn Hufen, müsste man fragen, Herr Hufen, was ist, wenn beispielsweise die Werteunion, die derzeit eine Koalition mit der AfD nicht ausschließt, ja, in den Landtag kommt und möglicherweise eben dann doch einen Ministerpräsidenten der AfD wählt. Und selbst Sarah Wagenknecht hat ja erklärt, dass sie zwar mit Faschisten nicht kooperieren wolle, aber Frau Weidel sei nun mal keine. Ja. Und sie kann ja in anderen Ländern auch zu der Überzeugung kommen, dass die dortigen Spitzenkandidaten keine sein. Dann wären doch Mehrheitsregierungen sogar denkbar in einer solchen Koalitionskonstellation.
Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich keine Sorgen insofern habe, nicht? Da kann natürlich sehr vieles passieren. Aber auch in diesem Fall wäre eine thüringische Landesregierung jedenfalls nach außen auf Bundesebene sehr stark eingeschränkt. Wir haben Bundesratsmehrheiten, an denen sie teilnehmen müssten. Wir haben den Bundeszwang, wir haben die Bundesaufsicht in bestimmten Dingen. Wir haben vor allen Dingen die Kompetenzordnung. Die Länder sind in wenigen Bereichen wirklich alleine kompetent. Und da gibt es auch Mechanismen. Aber selbstverständlich ist eine derartige Koalition, wie Sie geschildert haben, wäre ein Horror. Und deswegen denke ich mal, dass es unbedingt notwendig ist, dass alle anderen demokratischen Parteien zusammenhalten und dass die CDU beispielsweise ihre alten Vorurteile gegen eine Partei wie die Linken auch ablegen, wenn es notwendig ist, eine noch schlimmere Konstellation zu verhindern.
Stichwort Bundeszwang, Sie haben es gerade eingeführt. Was heißt das genau? Kann der Bund die Länder sozusagen entmachten, wenn es eine, ja, wie auch immer geartete Aktion gibt, die den einheitlichen einheitliche Bundesrepublik gefährden würde? Oder wie funktioniert dieser Mechanismus, der ja im Grundgesetz verankert ist?
Darüber lässt sich im Moment noch sehr wenig sagen, weil dieser Mechanismus eigentlich noch nie so richtig zum Tragen gekommen ist. Ja. Er ist aber da, gerade für Fälle, wie wir sie jetzt haben. Eine Bundesregierung kann selbstverständlich nicht ein Land entmachten, dann würde sie selbst gegen den Kern der Verfassung verstoßen, das Land sozusagen überführen wie Weiland Preußen ins Reich und so weiter. Nein, das kann nicht passieren, aber wir haben den Artikel 37, da steht drin, wenn ein Land seine Aufgaben in rechtswidriger oder verfassungswidriger Weise vernachlässigt, dann kann der Bund an die Stelle treten und Einzelanweisungen an die Regierungen, einschließlich aller Beamten, einschließlich Polizei und so weiter treffen. Mögen wir alle verhindern, dass dieses Szenario eintritt, aber die Möglichkeit würde bestehen.
Zumindest theoretisch müssten wir ansprechen in diesem SWR2-Forum, wenn es darum geht, wie sich die wehrhafte Demokratie gegen ihre Feinde wenden kann, wenn es auf Bundesebene eine Mehrheit gäbe. In Frankreich und in Holland gibt es ja auch andere Entwicklungen. Warum soll Deutschland da ein Sonderfall sein? Es könnte ja doch sein, dass es irgendwann zu einer Situation kommt, dass eine populistisch-autoritäre Partei, so sagen Sie das im Verfassungsblock, Frau Beck, die Mehrheit holt und an einer Bundesregierung beteiligt ist, möglicherweise sogar mit einem eigenen Bundeskanzler. Was ist dann zu befürchten?
Ja, auch da haben die Bonner Verfassungsväter und Mütter von 49 eigentlich sehr weise vorgesorgt. Also die Regeln über den starken Kanzler, das soll ja ein starker Kanzler sein, der braucht eigentlich immer eine absolute Mehrheit. Und ehe das so weit ist, ist ja doch noch weit hin, dass eine absolute Mehrheit wirklich von der AfD beherrscht würde. Aber selbst dann gäbe es natürlich den Bundesrat, der nicht auf gleicher Linie liegen muss, der das kontrolliert. Es gäbe nicht zu vergessen inzwischen die europäischen Institutionen. 50% aller Gesetze kommen von Europa. Also auch daran wäre auch ein rechtsradikaler Bundeskanzler gebunden. Es gibt die Möglichkeiten des konstruktiven Misstrauensvotums, wenn sich eine Mehrheit zusammenfindet, einen alternativen Kanzler zu wählen. Es gibt das Misstrauensvotum. Es gibt letztlich, und das ist immer wieder das Wichtigste, es gibt das Bundesverfassungsgericht. Jede Maßnahme des Bundeskanzlers, wie im Übrigen auch jede Maßnahme eines Landesministerpräsidenten oder eines Landesinnenministers, würde der Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht unterliegen. Und solange dieses Bundesverfassungsgericht in demokratischen Händen ist, wäre letztlich eine Gefahr für die Verfassung als Ganze nicht gegeben. Aber es wäre eine sehr unangenehme Situation, wenn wir wirklich einen Bundeskanzler hätten. Nebenbei gesagt aber, wir haben ein parlamentarisches Regierungssystem und ein parlamentarisches Regierungssystem ist für Umstürze und Schwarz-Weiß-Wahlen wie in Frankreich zum Beispiel sehr viel weniger anfällig. In Frankreich hatten wir die Situation, ein linksradikaler Kandidat gegen eine rechtsradikale Kandidatin wäre um ein Haar passiert, dann hätten wir wirklich die Wahl zwischen Pest und Cholera gehabt. So etwas könnte bei uns niemals passieren, weil der Kanzler immer oder die Kanzlerin immer eine absolute Mehrheit braucht und weil sie immer kontrolliert ist durch Bundesrat und andere Institutionen.
Ich habe noch eine Rückfrage an Sie, Herr Hufen. Finden Sie nicht, dass politische Tatsachen auch schon geschaffen werden, wenn autoritär-populistische Akteure gegen Recht und Gesetz verstoßen, weil doch das Recht auch verzögert auf die Wirklichkeit wirkt, oder?
Ja, sicher. Man darf da nicht trennen zwischen Verfassung und Verfassungswirklichkeit. Man kann auch mit der Veränderung von reinen Tatsachen sehr viel Unheil anrichten. Aber irgendwann schlägt das Tatsächliche in ein Rechtliches um. Sie haben eben gesagt, legalistisch kann die Ministerpräsidentin viel machen. Natürlich, sie kann viel machen, aber der Begriff legalistisch gefällt mir nicht. Sie handelt entweder legal oder nicht legal. Und solange sie legal handelt, kann sie als Vertreterin einer nicht verbotenen, wenn auch inhaltlich verfassungsfeindlichen Partei handeln und hat auch das Recht dazu in der parlamentarischen Demokratie. Dazu müssen die Wähler eben aufgerufen werden, solche Parteien nicht zu wählen. Aber sollte diese Ministerpräsidenten Tatsachen schaffen, die dann ihrerseits wieder die Grenzen des Verfassungswidrigen erreichen, dann gibt es die Mechanismen, die zu kontrollieren und die sind bei uns sehr scharf eingestellt.
Das heißt aber auch, dass Ministerpräsident Höcke zum Beispiel Grundrechte einschränken könnte, die das Verfassungsgericht dann am Ende den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr zurückgeben könnte. Jedenfalls nicht nachträglich.
Also alle Verfassungsgerichtsordnungen des Bundes und der Länder erhalten nicht nur die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde. Das ist inzwischen überall der Fall. Es gibt auch Organklagen, es gibt Normenkontrollklagen, selbst der parlamentarischen Minderheiten. Es gibt die Möglichkeit von Untersuchungsausschüssen. Es gibt auch vor den Verfassungsgerichten einstweilige Anordnungen. Im Moment ist es so, dass beispielsweise an jedem Wochenende mindestens 3 Verfassungsrichter in Karlsruhe vorhanden sind, die einstweilige Anordnungen treffen müssen, wenn es um Demonstrationsverbote geht. Also auch da kann vor rascher Wandlung politischer Verhältnisse auch auf rechtlichem Wege sehr gut vorgegangen werden.
Wenn das alles nichts nützt, wenn sich eine Partei so entwickelt, dass sie extremistischer wird, und bei der AfD wird ja attestiert, dass sie es in Teilen ist, und im März gibt es einen Prozess in Münster, wo die AfD nochmal gegen eine entsprechende Einstufung vor Gericht zieht. Wenn das Gericht diese Bewertung freimacht für den Bundesverfassungsschutz und für die Landesverfassungsschutzämter, Herr Jun, was wird dann passieren? Werden wir dann eine neue Materialsammlung bekommen für ein neues oder für ein Verbotsverfahren der AfD, dass man sowas in der Hinterhand hat, wenn einem politisch nichts mehr einfällt, was man gegen diese Partei machen kann, dass man dann in diese Kiste greift?
Man muss erst mal sagen, man muss abwarten, in der Tat, ob der Verfassungsschutz auf Bundesebene die Partei als rechtsextrem einstufen kann.
Ja, die ganze Partei.
Genau, die gesamte Partei als Verdachtsfall oder als rechtsextrem, als gesichert rechtsextrem. Ja. Im Moment ist sie nur ein Verdachtsfall. Und wenn das dann geschieht, dann sind erstmal mehr Möglichkeiten da, die Ermittlungen gegen diese Partei voranzutreiben. Man hat dann verschiedenste Ermittlungsmöglichkeiten, die dann vorangetrieben sind. Das sagt jetzt noch nichts über das Verbotsverfahren als solches aus. Das würde sicherlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Aber im Moment gibt es ja dafür auch keine politische Mehrheit. In der Koalition selbst hat die FDP erstmal betont, dass sie die politische Bekämpfung der AfD bevorzugt. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat ebenfalls gesagt, dass sie den politischen Weg eher bevorzugt. Das heißt also, es müssten sich erstmal Mehrheiten überhaupt für ein solches Verbotsverfahren finden. Und wenn sich dann eine solche Mehrheit innerhalb der Bundesregierung oder des Bundestages beispielsweise oder des Bundesrates finden würde, beim Bundesrat ist aber auch die CDU sehr stark mit im Spiel. Wir sehen das ja derzeit an vielen Stellen. Dann eben wäre die Möglichkeit gegeben, aber sie hatte eben viele Unsicherheiten, die damit unmittelbar verbunden sind. Nicht nur das Problem des Scheiterns, das natürlich gegeben wäre.
Wie beim NPD-Verbotsverfahren, das zweimal gescheitert ist, nicht wahr?
Genau, und außerdem sind ja die Verfassungsschutzberichte nur ein Teil dessen. Das Verfassungsgericht muss natürlich selbst dann Erhebungen anstellen, weil ja die Verfassungsschutzorgane unmittelbare nachgeordnete Behörden der Innenministerien sind und damit auf der Klägerseite stehen. Dessen muss man sich immer im Klaren werden. Deswegen ist ja auch das erste gescheitert. Das heißt also, das Verfassungsgericht muss das prüfen, dann im Einzelnen. Und wir müssen uns immer im einen darüber im Klaren werden, es muss um eine aktive Bekämpfung des Grundgesetzes gehen. Das muss nachgewiesen werden, diese aktive Bekämpfung. Und die AfD achtet schon an manchen Stellen darauf, dass das eben nicht so ganz leicht ist, zum Beispiel auf der programmatischen Seite. Im Parteiprogramm finden sie nichts, was eindeutig verfassungswidrig ist. Und auch das muss abgewogen werden. Das Parteiprogramm gilt ja und ist von der Partei als solches verabschiedet worden. Und übrigens auch, achten Sie mal auf die Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, die ebenfalls immer penibel darauf achtet, dass ihre Aussagen in keinster Weise verfassungswidrig sind. Weswegen übrigens dann die Möglichkeit bestünde, selbst wenn man diese Partei verbiete, dass angesichts der sozialen Netzwerke sich schnell wieder eine neue Partei gründen könnte. Und wir sehen ja jetzt beim BSW übrigens, wie schnell sowas gehen kann, dass eine Partei in Umfragen und dann möglicherweise auch bei Wahlen aus dem Stand wieder recht gute Ergebnisse erzielen kann. Wie gesagt, BSW und Bündnis Sarah Wagenknecht zeigen das. Und man muss ja eben sagen, die Frau Weidel zum Beispiel ist in den sozialen Netzwerken extrem präsent. Das heißt, da wäre schon eine Struktur vorhanden, die in den sozialen Netzwerken dann genutzt werden könnte, um eine solche Parteineugründung relativ schnell zu bewerkstelligen.
Also Ihre Bewertung ist, wäre nicht die klügste Aktion, ein Verbotsverfahren gegen die AfD anzustrengen?
Ja, zumal wir wissen nicht, wie Ihre Wähler darauf reagieren. Ja. Die sagen jetzt schon mehrheitlich, wir denken, dass die AfD eine rechtsextreme Partei ist. Das heißt, es würde die Wähler gar nicht groß schockieren, dass diese Partei als rechtsextrem
eingestuft. Teile der Wählerschaft.
Genau, erheblicher Teil, also mehr als die Hälfte der Wählerschaft. Und wir wissen nicht, was aus denen dann wird, wohin die sich wenden und ob die sich dann nicht eben einer anderen Nachfolgepartei wieder hinwenden. Also man muss sich eben fragen, welche Konsequenzen hätte ein solches, auch selbst wenn es positiv ausgeht, Verbotsverfahren.
Politisch schick wäre es ja auch nicht, weil das würde ja danach riechen, dass die etablierten Parteien Verbotsverfahren anstrengen, weil sie mit der AfD und mit ihren Wählern und mit ihren Inhalten nicht klarkommen. Sehen Sie es anders, Frau Beck?
Ich bin generell dafür, dass wir die Instrumente, die die Demokratie und die Verfassung uns geben, zum Schutz der Demokratie nutzen. Aber ich würde sagen, dass das Parteiverbotsverfahren nur eines von vielen Szenarien ist, das wir uns anschauen müssen.
Ultima Ratio.
Weil so ein Verfahren eben auch dauert.
Ja.
Und bis dahin sind eben politische Realitäten geschaffen. Ja.
Aber wenn man, Herr Hufen, der Meinung ist oder zu der Erkenntnis kommt, der Bundesverfassungsschutz beispielsweise, dass die AfD eine extremistische Partei ist, muss man dann nicht, unabhängig von den politischen Effekten, die wir gerade diskutiert haben, Auswirkungen auf die Wähler und so weiter und Neugründungen und sowas, muss man dann nicht eigentlich zum Bundesverfassungsgericht und einen entsprechenden Antrag stellen, allein aus, sag ich mal, grundgesetzästhetischen Gründen?
Nein, ganz Klarstellung, ganz wichtig, zwei ganz wichtige Klarstellungen. Wenn der Verfassungsschutz sagt, eine Partei ist gesichert rechtsextrem oder verfassungsfeindlich, dann heißt das keineswegs, dass sie verfassungswidrig ist. Über die Verfassungswidrigkeit entscheidet nach Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes ausschließlich das Bundesverfassungsgericht. Selbst wenn man hergeht und ihnen die Finanzen entziehen will, ist es ganz klar nach der jüngsten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass da eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorliegen muss. Wir müssen also sehr vorsichtig sein mit der Zuordnung. Verfassungsschutz heißt gleich verfassungswidrig. Das heißt nur, dass der Verfassungsschutz arbeiten darf mit bestimmten Methoden. Und diese Methoden sind teilweise sehr problematisch. Wenn man mit V-Leuten arbeitet beispielsweise, da ist ein ganzes Parteiverbotsverfahren gegen die NPD dran gescheitert im ersten Grund. Und im zweiten Verfahren hat das Bundesverfassungsgericht sogar noch eine weitere erhebliche Hürde aufgebaut, die inzwischen aber bei der AfD möglicherweise überwunden ist. Denn es hat gesagt, eine Partei, die nicht gefährlich genug ist, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung als Ganzes zu gefährden, darf nicht verboten werden. Das wäre unverhältnismäßig. Da gibt es im Übrigen auch noch eine Entscheidung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, die da auch hineinspielt. Summa summarum bin ich also auch sehr skeptisch, schon auf verfassungsrechtlicher Ebene. Auf politischer Ebene kann man wohl im Moment ganz deutlich beobachten, dass das auch zur Festigung der Linien führt, dass das zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft führt. Und ich würde auch, ich bin jetzt nur nicht der Politologe in diesem Kreise, aber ich würde nun dringend davon abraten, eine ganz bestimmte Minderheit im Volke oder auch andere, die AfD-Wähler, an den Rand zu drängen. Es gibt einen schönen Satz von Bernhard Schlink: Wenn man Leute an den Rand drängt, dann macht man die Mitte schwächer und die Ränder stärker. Und das darf uns nicht passieren. Wir müssen bereit sein, die freiheitlich-demokratische Grundordnung als aktive Ordnung auch zu verstehen, indem wir diese Leute stellen. Den harten Kern können sie nicht stellen. Aber sie können die Ränder oder die Mitläufer oder die Protestwähler, die können sie zurückgewinnen und die müssen wir zurückgewinnen. Und damit sind wir, glaube ich, beim wichtigsten Thema. Wir müssen einfach auf mehr Zufriedenheit im Volke erzeugen.
Und damit sind wir auch schon in der Schlussrunde, die Sie eben mit eingeläutet haben, Herr Hufen. Frau Beck, wie sehen Sie das? Soll man nicht viel mehr in erster Linie darauf setzen, dass beispielsweise die vielen Demonstrationen, die es nach dieser Korrektivrecherche gegeben hat, in ganz Deutschland, auch in den kleinen Ortschaften, nicht nur in den großen Städten, dass man diesen demokratiepolitischen Akzent stärker unterstützt, anstatt jetzt nur auf Gesetze und Verordnungen und Landtagsgeschäftsordnungen zu schauen? Ist das nicht wichtiger?
Ich würde sagen, es ist alles wichtig, was wir bis jetzt besprochen haben, und zwar alles gleich wichtig. Also wir müssen institutionell arbeiten, um die demokratischen Institutionen zu stärken. Wir müssen politisch arbeiten, die demokratischen Parteien müssen zusammenarbeiten und die Zivilgesellschaft muss auch etwas tun, um eben die Demokratie und den Rechtsstaat vor solchen autoritär-populistischen Kräften zu schützen, indem sie zum Beispiel klagt, wenn ihre Grundrechte eingeschränkt werden.
Herr Jun, wie sieht Ihr Fazit aus? Geben Sie uns ein bisschen Optimismus, dass wir die Sache demokratisch in den Griff kriegen in den nächsten 12 Monaten oder in den nächsten 1,5 Jahren bis zur nächsten Bundestagswahl.
Ich würde auf jeden Fall sagen, das hat Herr Hufen gesagt, die gesellschaftliche Seite sehr, sehr wichtig ist, die politische Seite. Man muss schauen, dass die Bevölkerung wieder ein höheres Maß an Zufriedenheit auch entwickelt.
Bessere Politik.
Mit Politikerinnen und Politikern wieder mehr zufrieden ist, dass man mit den Inhalten übereinstimmt. Und es ist nie eine gute Idee, gegen Mehrheiten zu regieren. Und das führt eben dann auch zu Verdruss, zu Verunsicherung, zu Zukunftsängsten und all diesen Dingen. Da muss man dran arbeiten, die abzubauen. Zukunftsängste müssen müssen weniger werden. Man muss gucken, was will eigentlich diese Gesellschaft, wohin wollen die Mehrheiten gehen und nicht versuchen, gegen sie zu agieren und zu regieren. Und dann wird sich sicherlich auch der Zulauf wieder verringern. Denn es ist ein erheblicher Teil der AfD-Wählerschaft oder überhaupt von populistischen Parteien, die eben ausgrund von Protest, Unzufriedenheit und großer Verunsicherung derzeit diesen Parteien ihre Stimme geben wollen.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Gerichte, Parlamente, Gesellschaft. Wie macht man die Demokratie wetterfest? Und meine Gäste waren Hanna Beck, Politikwissenschaftlerin vom Thüringen-Projekt des Verfassungsblock, Professor Dr. Friedhelm Hufen, Jurist von der Universität Mainz und Professor Dr. Uwe Jun, Politikwissenschaftler von der Universität Trier. Mein Name ist Klaus Heinrich.